Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und Nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben zu einer Folge, bei der es um die Angst vor dem Betreuer gehen soll. Ich habe nämlich meine Gäste, die ich schon in diesem Podcast gehabt habe, gebeten, mir doch einmal zu sagen, was würden Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt einen Betreuer kriegen müssten? Also welche Ängste würden Sie mit umtreiben? Also warum wären Sie gegen einen Betreuer oder was würden Sie versuchen, vielleicht vorher schon zu regeln oder vielleicht schon geregelt haben? Genau, also das ist sehr spannend, was da als Antworten kam. Können Sie sich darauf freuen. Doch bevor wir da hingehen, kommen wir erstmal zur letzten Folge. Und zwar hatte ich ja um Rückmeldung gebeten zu dem Thema Telefonieren bzw. Kontakt mit dem Betreuten. Da gab es dann Reaktionen, da möchte ich jetzt nochmal drauf eingehen, denn das eine war WhatsApp. WhatsApp ist natürlich ein Medium, was sehr schnell funktioniert, aber natürlich auch rechtliche Tücken hat. Das möchte ich an der Stelle nicht verheimlichen. Darauf wurde ich nochmal hingewiesen, dass natürlich durch die Freigabevorgaben, die WhatsApp hat, eine Einwilligung aller Personen, die der Gegenüber in seinen Kontakten hat. Aber diese Einwilligung, die werden sie natürlich nicht kriegen können. Und aus diesem Grunde ist es eine rechtlich sehr schwierige Lage. Aber, und ich habe es zum Anlass genommen und werde dort nochmal eine Extra-Folge zu machen, wo ich mir einen Experten in dem Bereich einlade. Die Gespräche laufen schon, beziehungsweise ist schon angefragt, wird wahrscheinlich denn in einer der nächsten Folgen, wird es über WhatsApp gehen und die rechtliche Einordnung. Beziehungsweise auch, was ist rechtlich möglich, welches Programm kann man vielleicht nutzen, um dann mit seinen Klienten zu kommunizieren. Das war das eine. In einer anderen Mail ging es um das Thema Abgrenzung. Da hatte mir dankenswerterweise ein Kollege mitgeteilt, wie er es handhabt mit den Kontakten und aus meiner Sicht eine sehr gute Lösung. Genau, er ist halt über seinen Büroanschluss erreichbar und hat dazu ein Medium, was ich immer schon gesagt hatte, das Fax, das Medium des Gerichts. Wobei, und das vielleicht nur am Rande, es jetzt über die Rechtsanwaltskammer ein Schreiben an das Oberlandesgericht gab, in der darauf hingewiesen wurde, dass es Probleme gab bei der Kommunikation über das Fax beziehungsweise über die Übertragung mit Voice-over-IP-Faxen. Deswegen gibt es da, also kommen dann leere Seiten an, aber man bekommt dann als Sender einen Sendebericht, bei dem alles okay ist. Also das ist ein Problem, was momentan besteht bei den Gerichten, dass das Fax auch nicht mehr das Medium ist, was es die ganze Zeit war, das absolut sicherste Medium aller Art. Genau, er nutzt halt auch noch eine Mailadresse und ist natürlich auf dem Postweg erreichbar. Er hat eine Mobilfunknummer, hat er abgeschafft und hält es selber auch für eine gute Entscheidung. Kann ich gut nachvollziehen? Wenn ich mir überlege, wie viele Kontakte ich da habe, wäre das sicherlich auch denkbar. Er löst es halt damit, dass er dann das Ganze dann mit der Post regelt, auf dem Weg, dass er etwas schickt und das dann auch zurückbekommt. Er hat Sprechzeiten, das dreimal in der Woche, jeweils 2 Stunden, in denen er es auch persönlich erreichbar ist. Das ist aus meiner Sicht sehr gut und aus meiner Sicht auch ausreichend, wäre fast zu überlegen, das auch mit zu übernehmen. Also viel mehr direkte Sprechzeiten habe ich auch nicht. Also wo man mich direkt erreicht, das ist ja, wie ich gesagt hatte, von 12 bis 14 Uhr. Genau, ansonsten schreibt er noch, dass Nachrichten halt auf den Anrufbeantworter hinterlassen werden können und dass natürlich auch eine E-Mail geschrieben werden kann. Das hat er dann in den Notizen bzw. auf dem Anrufbeantworter auch hinterlassen, dass man ihm natürlich schreiben kann. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es eine Rufumleitung gibt auf sein Mobiltelefon, was er natürlich privat hat, Also damit könnte er das denn auch nutzen. Also ich finde das sehr smart zu sagen, es gibt nur diese Kanäle und man lässt den Kanal, der wirklich sehr viel Zeit nimmt und frisst, lässt man dann außen vor. Dann, also er schreibt halt auch noch, dass es natürlich denn dadurch mehr konzentrierte Arbeitszeit gibt. Genau das habe ich auch festgestellt, weil wenn man nicht aufs Mobiltelefon schaut, dann ist man natürlich an der Stelle auch nicht abgelenkt. Ja, also sehr, sehr, sehr interessant, wie er das handhabt. Na klar, also das war mein Beispiel mit dem Anruf nach 22 Uhr, dass natürlich so eine Anrufe dann auch nicht auffallen, beziehungsweise dann natürlich auch die Polizei, beziehungsweise auf anderem Wege da eine Lösung gefunden werden kann und werden muss, ist natürlich auch eine Lösung, wie man es machen kann. Ja, Abgrenzung aus meiner Sicht an der Stelle sehr gut gelungen. Und was er noch anführt, ist, dass die Erreichbarkeit des Betreuers vielleicht verglichen werden sollte mit der Erreichbarkeit von Ämtern und Gerichten. Ja, spaßeshalber würde ich jetzt eher sagen, man sollte als Betreuer schon erreichbarer sein als manche Ämter und manche Gerichte, weil die kriegt man manchmal gar nicht. Aber der Grundgedanke ist natürlich auch, dass man sagt, es gibt Arbeitszeiten, in denen man dann die Dinge erledigen kann und andere Sachen dann eben nicht. Wie gesagt, bei Unterbringungsgeschichten ist es immer noch was anderes, was die Erreichbarkeit angeht. Aber da gibt es ja auch die Option, dass man Anrufe durchstellen lassen kann und nicht. Ja, interessante Anmerkung. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch Sie Anmerkungen haben, gerne her damit. Hat mich sehr gefreut, diese Ausführlichkeit. Hat mich natürlich auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und mal gucken, was ich da dann umsetze. Doch nun, das waren jetzt auch schon wieder fast 7,5 Minuten, aber kommen wir nun zum Hauptthema der Folge, und zwar die Angst vor dem Betreuer. Wie gesagt, ich hatte meine Gäste, die ich hatte, mal gefragt und ja, die Reaktionen waren sehr unterschiedlich und sehr vielschichtig. Beginnen möchte ich mit Vanessa. Vanessa kennen wir aus der Folge, in der es um das Innenleben der Psychiatrie ging. Sie hat ein bisschen berichtet davon. Und sie hatte ich auch gefragt, also wovor sie am meisten Angst hatte. Und sie konnte sogar mit Praxiserfahrung die Fragen beantworten.
Ja, was wären meine Befürchtungen, wenn ich jetzt selber einen Betreuer bekommen würde? Die Befürchtung wäre, dass einfach die Sympathie nicht stimmt, dass dieser Betreuer oder die Betreuerin halt nicht wirklich in meinem Interesse handelt. Also, was ich ja nun auch schon erlebt habe, der eigene Verdienst da im Vordergrund steht und das Interesse an dem Menschen an sich gar nicht gegeben ist. Oder halt der oder die Betreuer den zu Betreuenden als zu anstrengend empfinden und deshalb einfach nur ihre Linie durchziehen und das war's. Dass sich die Person nicht wirklich für meine Befindlichkeiten interessiert und auch kein aktives Zuhören stattfindet, geschweige denn überhaupt, dass man da lösungsorientiert rangeht. Für mich dementsprechend auch keine sonderlich große Stütze ist und dass die Person halt auch ihre Machtposition, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, ausnutzt, um gewisse Dinge einzuleiten, die ich vielleicht gar nicht möchte. Und somit ist halt die Angst da, dass ich halt weiterhin nichts oder in Zukunft nichts mehr alleine entscheiden kann und halt abgestempelt werde, weil ich halt in irgendeine Schublade gedrängt werde, aus der ich alleine halt auch einfach nicht mehr rauskomme. Das wäre so das, was mir jetzt spontan durch den Kopf geht. Was ich auch selber schon durchaus erlebt habe bei Klienten, die ich betreut habe in der Jugendhilfe.
Da hat Vanessa viele Sachen angesprochen, die wirklich enorm wichtig sind. Sympathie. Sympathie, damit steht und fällt das gesamte Betreuungsverhältnis. Also wenn das nicht passt, dann kann man es halt, kann man eigentlich direkt zum Betreuerwechsel übergehen, weil wenn die Chemie einmal so Also daneben ist, dann ist ein gutes Arbeiten, jedenfalls nach meiner Meinung nach, nicht möglich. Sympathie darf man immer nicht verwechseln mit, der macht Sachen, die ich nicht verstehe oder die ich schlecht finde, wenn man sie vielleicht nicht nachvollziehen kann. Also davon, das muss man wirklich dann davon unterscheiden. Aber so eine Grundchemie muss schon aus meiner Sicht gegeben sein. Nichts alleine entscheiden, das ist auch immer, das ist einer der Punkte, und da dreht sich dann rum, dass die Leute einfach vor Angst haben, denn Entscheidungen halt abgenommen zu kriegen. Allerdings wissen wir auch, wir müssen im Interesse des Betreuten handeln, und das heißt nicht über seinen Kopf hinweg oder auch ja, gegen ihn, also mit den Ausnahmen, aber im Kern ja nicht. Die wirtschaftlichen Interessen spielen natürlich jetzt beim Betreuer auch eine Rolle, sollten sich aber wirklich nicht aufs Betreuungsverhältnis durchschlagen. Zu anstrengend, das ist wahrscheinlich sogar was für eine eigene Folge. Ja, das gibt viele Betreute, die auch anstrengend sein können, ob es jetzt die Kommunikation ist oder ob es einfach auch, dass sie immer Dauerpatient irgendwo sind, wo man dann sich als Betreuer kümmern muss. Die gibt es. Es muss halt eine gute Mischung sein, also nicht zu anstrengend. Ich glaube, jeder von Ihnen, Kollegen, weiß, was damit gemeint ist. Ja, also ein spannender Ansatz, also dass welche Komponenten da doch immer eine Rolle spielen. Wollen wir nun Malte hören? Malte kennen wir aus der Strafrechtsfolge oder aus den Strafrechtsfolgen. Er selbst ist Rechtsanwalt und wie könnte es anders sein? Das ist Kontrollverlust, eines der Themen, die ihn dabei bewegen.
Hallo Roy, auf deine Frage hin, wo denn meine Ängste oder Befürchtungen lägen, falls ich selbst in die Lage geraten würde, unter Betreuung kommen zu müssen, kann ich nur sagen, meine größte Sorge wäre tatsächlich so dieser Kontrollverlust, dass man halt im Endeffekt Sachen aus der Hand gibt und einfach Entscheidungen aus der Hand gibt, die man selbst vorher eigentlich immer für sich getroffen hat. Ich könnte mir aber tatsächlich gut vorstellen, dass eben diese Sorge bei den Leuten, die eine Betreuung tatsächlich brauchen, eher umgekehrt ist, dass die das tatsächlich als große Hilfe annehmen. So höre ich das eigentlich auch immer von den Betreuten, mit denen ich zu tun habe.
Ja, also bei den Sachen, die er sagt, da kann ich sehr gut mitgehen. Vor allem finde ich gut, dass er nochmal darauf eingeht, dass man es auch als große Hilfe sieht. Obwohl ich nach Ängsten gefragt habe, sehen aber viele das Potenzial, was einfach in der Betreuung steckt. So auch Frau Fröse. Frau Fröse hatte ich zu einem Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen in einem Podcast. Da hat sie mir ein wenig erzählt über was man jetzt besser machen könnte, wenn man einen Pflegerat hat und dann diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen beantragen kann. Kann ich nur empfehlen, den Podcast. Aber hier ging es jetzt um das Thema, welche Ängste hätte sie, wenn sie selbst unter Betreuung steht?
Hallo, Herr Kreuzer. Sie hatten ja gefragt, was für Ängste oder Befürchtungen ich hätte, wenn ich einen Rechtsbetreuer bekommen würde. Und nach einiger Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich es eher schlimm finde, keinen Rechtsbetreuer zu haben, wenn ich einen bräuchte. Wenn ich in der Situation bin, dass ich Entscheidungen für mich nicht mehr selbst treffen kann, aus welchen Gründen auch immer, würde ich mir wünschen, dass da jemand ist, der gute und wohlüberlegte Entscheidungen treffen kann, damit es mir letztendlich gut geht, zu meinem Wohle. Aus der jetzigen Situation heraus wären meine Befürchtungen eher in die Richtung, dass ich den Rechtsbetreuer ablehne, dass ich nicht verstehe, weswegen ich denjenigen bräuchte. Oder dass er nicht erreichbar ist, wenn es notwendig ist. Das wären, glaube ich, die meisten oder größten Befürchtungen, die ich diesbezüglich hätte.
Frau Fröse geht auf eine Sache ein, die natürlich für viele einer der größten Befürchtungen ist, halt die Erreichbarkeit. Das heißt, wenn etwas benötigt wird, dass man die Person nicht erreicht. Aber wie wir jetzt in der letzten Folge auch gesehen haben, die Möglichkeiten bestehen und ein guter Betreuer, oder jedenfalls nach meiner Definition ein guter Betreuer, ist unter der Woche auch gut erreichbar. Und mit ihm kann man dann in der Woche dann die Themen auch absprechen. wie gesagt, Notsituationen seien dahingestellt, aber dass man eine gewisse Erreichbarkeit halt gewährleistet. Vielen Dank dafür an Frau Fröse. Und zum Abschluss habe ich auch Rita. Nochmal für alle Interessierten, die vielleicht es bisher noch nicht gehört haben, aber es gibt ja einen weiteren Podcast, den wir aufgelegt haben mit Rita Hagedorn. Rita war bei mir zu Gast, als es um das Thema Sterbehilfe ging, beziehungsweise war auch noch das Thema Sterbebegleitung ein Thema. Sie ist Medium und sie habe ich zu dem Thema auch gefragt. Und sie hat mir eine sehr ausführliche Antwort gegeben, aber hat selbst auch schon was in die Hand genommen, um die Situation nicht unvorbereitet, unter der Situation nicht unvorbereitet ausgeliefert zu sein.
Du hast mich gefragt, wie ich Betreuung sehe aus meiner Sicht. Oje, der Gedanke, plötzlich bedürftig zu sein, nicht selbst entscheiden zu können, ausgeliefert sein, ja wirklich fremden Menschen ausgeliefert sein, ja, der schüttert auch mich. Und ich kann mir vorstellen, auch viele andere. Kurzum, andere über mich bestimmen lassen. Ein Thema, was man aus Angst oder einfach nur passiert mir doch nicht, wirklich wegschiebt. Das kenne ich ja aus dem täglichen oder aus den jahrelangen, täglich ist vielleicht verkehrt, aber aus den jahrelangen Gesprächen mit anderen Menschen. Ne, da habe ich ja schon Erfahrungen durch das Steuerbüro als Bestatterin und auch jetzt hier in meiner Lebensberatung. Wir sollten uns aber auch klar darüber sein, dass es plötzliche Schicksalsschläge gibt. Ja, und die sind doch wirklich vom Alter unabhängig, Schlaganfall, Unfall etc. Hast du eine Familie, bist du natürlich, ja, eigentlich im Prinzip ganz gut dran, weil die Familie wird immer versuchen, das Beste für dich zu machen. So sollte es auf jeden Fall sein. Ich habe im Laufe der vielen Jahre viel mitbekommen. Wenn nicht geregelt ist, also und ein total Chaos ist in den Papieren, wenn die Angehörigen nie wissen, wie sie sich entscheiden sollen. Ja, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn man das geregelt hat, wenn man es für sich so irgendwo beschlossen hat, dann ist man auch ruhiger, dann kommt man ja viel besser mit der Zukunft klar. Denn für die anderen ist es eine Überforderung, was ich ihnen hinterlasse. Was hat mich aber veranlasst, für mich vorzusorgen? Ja, ich habe da so ein bisschen Schwäche mit meinem Bein und habe manchmal Ausfallerscheinungen. Und als ich dann das zweite Mal auf Deutsch gesagt in Greilmüritz in so einem Stück Wald gestürzt bin und die zweite war genau knallhart auf dem Baum, da habe ich gesagt, jetzt reicht es. Ich gucke dann immer gleich nach oben und sage, danke, lieber Schutzengel, dass du gut auf mich aufgepasst hast. Aber ich wusste in dem Moment, jetzt musst du hier was regeln. Und wir haben mein Mann und ich, wir haben eine Vorsorgevollmacht. Ich möchte auch mal irgendwann nicht an Maschinen hängen, wenn das Leben nicht mehr wertvoll ist. Und ich kann euch den Tipp geben, das habe ich im Steuerbüro und auch im Bestattung als Bestatterin gut hinbekommen. Schreibt auf, was ihr möchtet. Legt eure Belege wirklich in Ordner ab. Ich sag mal einfach, wenn uns was passieren sollte, egal, ob das mein großer oder mein zweiter Sohn ist, die brauchen nur an den Schrank gehen und da steht draußen dran, was da drin ist. Die haben einen Ordner, da ist das Wichtigste alles drin. Die müssen nicht erst suchen, weil wenn irgendwas passiert, ne, ist ein Ausnahmezustand. Ja, dann ist man aufgeregt, unruhig. Und ja, also meine Empfehlung ist wirklich definitiv, immer alles abzulegen. Dann ist es, wenn man es regelmäßig macht, kaum noch eine Arbeit. Ja, und und zu klären, was möchte ich, wenn mir was passiert. Demenz ist ein schleichender Prozess. Da kann man vielleicht noch irgendwo hin, mehr oder weniger hinordern, wo man das haben möchte. Aber es geht auch um die anderen Fälle. Und wo ich nicht mehr wirklich reagieren kann. Und die Menschen, die keine Angehörigen haben, auch die sollten sich wirklich schon so, damit beschäftigen. Man lebt hinterher freier. Jetzt habe ich sicherlich wieder zu viel erzählt, aber ich glaube, das war wichtig, dass es aus meiner Sicht mal so kommt. Ich wünsche euch dennoch, genießt euer Leben, genießt jeden Tag. Alles Liebe.
Danke, Rita, für diese Einblicke. Und ja, sie hat vollkommen recht. Eine Vorsorge ist wichtig. Und mit einer Vorsorgevollmacht kann man auf jeden Fall viele Sachen schon in seinem Sinne regeln. Mit einer Betreuungsvollmacht, das heißt, wer soll das am Ende werden, hat man natürlich dann noch den zweiten Schritt gemacht, dass man dann auch direkt weiß oder die Option hat, wer dann auch der Betreuer wird. Ja, sie hat dann ihrem Namen auch Rita alle Ehre gemacht, Ritas Rat, und hat auch gleich noch empfohlen, wie man es machen sollte. Dem kann ich mich im Großen und Ganzen eigentlich nur anschließen. Genau, und man sollte wirklich nicht immer erst warten mit diesen Vorsorgegeschichten, also Vorsorgevollmachten, bis es denn zu einem Unglück kommt, wo man vielleicht denn dem Tod oder halt auch der körperlichen Unversehrtheit von der Schippe springt, sondern in dem Zustand machen, ja, in dem man ist, und es dann frühzeitig regeln. Genau, also im Kern wurden durch die Protagonisten, denen ich nochmal an der Stelle herzlich danke, alles angesprochen, was aus meiner Sicht die Ängste sind, wenn man einen Betreuer bekommt. Es ist meistens das Geld, was natürlich dann eine große Rolle spielt, dass man darüber nicht mehr verfügen kann, die Kontrollverlust. Aber ja, im Kern ist ein, und wie es Frau Fröse sagte und Malte auch, also Malte Greisner meinte, es ist eine Hilfe für die Personen, die es nicht mehr regeln können. Und als das sollte man es auch sehen. Das heißt, die Ängste sollten da nicht überwiegen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche noch, und ja, wenn es Feedback gibt zu der Folge, einfach an info@betreut.de oder auch per Twitter, per Facebook sind wir erreichbar, und da nehmen wir gerne Ihre Anregungen entgegen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis demnächst.